Es ist keine Frage, wie lange oder ob wir elektrifizieren, sondern eher was.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Niklas Lehnert. Werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit, zu zwei Freunden bei einem Bier. Dort beginnt die Geschichte von Bavertis, basierend auf der Doktorarbeit von Dr. Manuel Kuda, die vom BMI 0 extern veröffentlicht wurde, wird das Unternehmen von der Idee angetrieben, dass modulare, intelligente Energiespeichersysteme einen Beitrag zur nachhaltigen und effizienten Energieversorgung leisten können. Das Ziel von Bavertis ist es, die Recyclingfähigkeit von Batteriezellen zu maximieren und somit die Lebensdauer zu erhöhen. Doch wenn man einen technologischen Vorsprung gegenüber anderen Unternehmen hat, kann auch einmal der Wunsch entstehen, dass man sich zurücklehnt. Doch für das Zurücklehnen bleibt nie so richtig viel Zeit. Denn auch die Angst ist immer eine beherrschende Komponente im Startup-Leben. Das Gespräch mit Niklas dreht sich rund um die Themen Ehrlichkeit, Angst, Optimismus, Herausforderungen und Unternehmertum. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Niklas Lehnert.
Was ist deine Vision?
Meine Vision ist, dass wir zusammen mit Bavertis und als Bavertis ein datengetriebenes Batterieökosystem aufbauen können, mit dem wir die Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Batteriezellen für Elektrofahrzeugen signifikant erhöhen und im Sinne von einer zirkulären Wertschöpfungskette es schaffen, dass diese Ressource Batteriezelle langlebig, effizient und damit auch nachhaltig genutzt werden kann.
Was war die erste Vision von Bavertis? Weil das klingt ja schon sehr ausgereift und sehr ausgeklügelt und definitiv definiert, meiner Meinung nach. Was war so die erste Anfangsintention, die erste Anfangsvision?
Ja, unsere erste Anfangsvision war immer, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen Elektrofahrzeuge besser machen aus einer technischen Perspektive mit dem Ansatz, den wir verfolgen und damit letztlich für den Nutzer einen Mehrwert schaffen, aber natürlich auch, wir sind ein Uni-Spin-off, dementsprechend auch sehr technologisch geprägt, natürlich auch ein Stück weit neue Technologie in den Markt bringen wollen. Das war so der erste Ansatz, sehr technisch geprägt, sehr stark aufs Produkt geprägt und immer mit dem Ziel, dass man eine technische Neuerung in den Markt letztlich bringen kann.
Wie schafft man den Sprung von der Wissenschaft, von der Technik in die Wirtschaft?
Ich glaube, der wichtigste Punkt, um das zu schaffen, ist, sich bewusst dafür zu entscheiden, dass man ein wissenschaftlich geprägtes Thema in eine praktische Umsetzung bringen möchte. Das muss wirklich eine bewusste Entscheidung sein. Die kann nicht zufällig passieren, weil die Schritte, die nötig sind, um eine Erfindung oder eine Innovation in den Markt zu bringen, raus aus der Forschung sind andere als ein Produkt letzten Endes weiter zu erforschen und das wirklich wissenschaftlich zu evaluieren. Deswegen aus meiner Sicht der wichtigste Schritt ist, sich dafür proaktiv zu entscheiden und sich dann auch ein entsprechendes Team aufzubauen, das beide Welten miteinander verbinden kann, sozusagen diesen Innovationsteil auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch das klare Ziel und den Fokus, ein Produkt daraus zu machen, das zum Schluss auch auf dem Markt erfolgreich sein kann.
Wo würdest du sagen, bist du angesiedelt? Innovationsteil, also der technische Teil, der wissenschaftliche Teil oder doch eher der geschäftliche?
Ganz klar auf der geschäftlichen Seite. Ich selber habe BWL studiert, bei der Bank eine Ausbildung gemacht, im Consulting gearbeitet. Also ich komme ganz klar aus der betriebswirtschaftlichen und der geschäftlichen Seite. Und die Innovationsseite, die decken in jedem Fall zu 100% meine Mitgründer ab, sowohl auf der wissenschaftlichen als auch wirklich auf der technischen Produktentwicklungsseite. Und da ergänzen wir uns als Team auf jeden Fall ganz hervorragend.
Wie hoch steht bei euch das Thema Perfektionismus? Weil das ist ja so die Schwierigkeit, oder BWL vielleicht der fastest will win und man will ja Geld generieren oder das MVP schaffen. Genau. Wie geht's euch damit?
Auf jeden Fall. Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich aus meiner Perspektive sage immer, die 80%-Lösung ist meistens die, die am besten funktioniert, weil sie ein guter Kompromiss aus Perfektion und Produktreife oder nächsten Schritt gehen wollen ist. Und klar, mit einem Team aus, das größtenteils aus Ingenieuren besteht, die sind immer ambitioniert, wirklich das Maximum aus einer Entwicklungsphase und damit auch aus dem Produkt rauszuholen. Und deswegen denke ich, ergänzt sich beides auch ganz gut. Auf der einen Seite der technische Perfektionismus und auf der anderen Seite dann so ein bisschen der wirtschaftliche Druck, dass man sagt, hey, wir müssen jetzt aber den nächsten Schritt gehen. Die 80%-Lösung in dem Fall tut es jetzt auch, um den nächsten Schritt gehen zu können. Deswegen, die Tendenz ist immer da und der Gegenpol aber auf der anderen Seite auch, sodass man da einen guten Kompromiss aus Perfektionismus und guter Lösung finden kann.
Wie sieht das derzeitige Produkt aus? Also die derzeitige 80%-Lösung?
Ja. Also wir sind auf einem wirklich guten Weg. Wir haben einen funktionierenden Prototypen. Also jeder, der mal in München, Münchner Süden ist, darf gerne mal vorbeikommen, unser Testfahrzeug Probe fahren. Und um diese Implementierung geschafft zu haben, war es eben sehr, sehr wichtig, dass wir nicht jedes kleine Detail in diesem Prototypen wirklich perfektionieren wollten und damit ja eigentlich schon auf dem Stand von einem mehr oder weniger fertigen Produkt sind, sondern dass wir gesagt haben, hey, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die Kernfunktionalitäten unseres Produkts, dass die funktionieren und ausprobiert werden können. Und alles, was dann in die auf die Optimierungsseite kommt, sei es jetzt Kostenoptimierung, sei es funktionale Optimierung, sei es also Effizienzoptimierung, das verschieben wir jetzt auf einen späteren Zeitpunkt, weil für uns ist jetzt wichtig, dass wir zeigen können, das Konzept funktioniert, die Technologie funktioniert. Und das, was dann an Perfektion mit dazukommt, das muss auch ein Stück weit von der Kundenseite kommen. Das ist einfach dem Produkt, das wir entwickeln, geschuldet. Und deswegen ist jetzt wichtig, fokussieren wir uns auf Kernfunktionalitäten, dass wir was auf den Tisch stellen können, dass man anfassen kann, dass man ausprobieren kann. Und da, denke ich, haben wir mit unserem Prototyp das Ziel in jedem Fall erreicht.
Ihr schafft ja eine 80-prozentige höhere Laufzeit, oder? Also bei Akkus und Batterien von Elektrofahrzeugen, ist das korrekt?
Genau, das ist richtig.
Wie geht ihr dann an die Kunden ran? Also, weil ihr seid ja höchstwahrscheinlich auch eine Marktbedrohung für andere Hersteller, nehme ich an. Also, wie geht ihr da in den Dialog rein?
Also, wir sind auf jeden Fall ein Konkurrenzprodukt zu konventionellen Batterie-Management-Systemen und wir versuchen natürlich immer letztlich den Mehrwert, den wir schaffen können, auch in den Vordergrund zu stellen, weil das Thema Batterien und wie man mit Batterien umgeht, ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Das ist auch ein extrem breites Thema, das verschiedene Teildisziplinen braucht und miteinander verbinden muss. Und unser Ansatz ist dabei, dass wir immer komplementäre Partner suchen, sodass wir nie den Eindruck erwecken, dass wir unserem Kunden oder unserem Partner was wegnehmen wollen oder im Zweifelsfalle eine interne Konkurrenz darstellen, sondern für uns ist es eben wichtig, dass wir mit Partnern zusammenarbeiten, die wir ergänzen können und die aber auch uns ergänzen können. Und das haben wir bisher immer sehr gut geschafft, weil, wie gesagt, das Thema ist sehr, sehr breit. Da sind sehr viele verschiedene Disziplinen und auch Teildisziplinen mit integriert. Und deswegen ist es immer möglich, dort auch einen Kunden und einen Partner zu finden, den man eben positiv ergänzen kann, ohne dass man ihm auf der anderen Seite ein Konkurrenzprodukt auf den Tisch legt oder man sozusagen in den Wettbewerb direkt mit diesem Kunden treten möchte.
Und wahrscheinlich ist dann so geregelt, dass es einfach Agreements gibt, dass ja quasi euer Wissen nicht integriert werden darf, also weitergegeben darf im Unternehmen, oder?
Genau, also es gibt natürlich gewisse Industriestandards, gerade beim Thema Produktentwicklung, auf die man da zurückgreifen kann, die auch üblich sind. Also es betrifft nicht ausschließlich uns, das ist letztendlich immer so, wenn zwei Unternehmen zusammen etwas entwickeln, dass da gewisse Agreements gibt, dass natürlich ein Wissensaustausch zwingend stattfinden wird im Rahmen der Zusammenarbeit. Man aber, wenn es darum geht, dass man gemeinsam Erfindungen macht oder auch natürlich Know-how generiert, man dann vertraglich eben regelt, wem das entsprechende Know-how zusteht, ob man sich das Know-how teilt, gerade wenn es um Patentanmeldungen oder so geht. Das ist dann letzten Endes immer eine Sache, die vorvertraglich dann eben verhandelt wird, um da auch ganz klare Spielregeln zu haben in so einer Zusammenarbeit. Und das, denke ich, ist auch immer ganz wichtig, dass jeder weiß, wie gespielt wird und dass auch mit offenen Karten gespielt wird und nicht im Nachhinein oder während der Zusammenarbeit dann eben Unklarheiten oder Diskrepanzen bei der Interpretation auftreten, wer welche Bereiche übernimmt und wo dann gegebenenfalls auch das Know-how entstehen soll.
Hast du eigentlich Angst, Weil gerade als Startup hat man ja natürlich immer die Befürchtung, vielleicht, dass das Geld ausgeht, dass man kopiert wird, dass irgendwo irgendein Visionär in ein Kämmerchen neue Technologien entwickelt. Hast du Angst?
Ja, die Angst ist natürlich immer, ich will jetzt nicht sagen präsent, aber es ist natürlich im Startup-Umfeld auf der einen Seite, was die Konkurrenz angeht, ist man immer letztlich unter Druck, seinen Wissensvorsprung aufrechtzuerhalten, mit dem Team weiterzuarbeiten, das Produkt oder die Technologie eben besser zu machen, weil es letzten Endes immer andere Player auch gibt, die an ähnlichen Konzepten oder auch an Konkurrenzkonzepten arbeiten. Bisher muss ich aber sagen, sind wir da mit dem, was wir geschaffen haben, in jedem Fall noch mit einem komfortablen Vorsprung unterwegs, was die Wissensseite angeht und auch den Entwicklungsprozess angeht. Das sehe ich aktuell uns auf jeden Fall in der absoluten Spitzengruppe. Und das zweite Thema Finanzierung, das glaube ich ist ein Thema, das jedes Startup in nahezu dem gleichen Umfang oder Maße betrifft, dass man sich natürlich immer überlegen muss und auch immer wieder verschiedene Wege und Lösungen finden muss, wie man sich weiter finanziert. Letzten Endes bisher aber immer erfolgreich geschafft von unserer Seite. Und deswegen mit einem gewissen Grundoptimismus sollte man da auf jeden Fall auch rangehen. Und dann ist es aus meiner Sicht auch immer möglich, dass man das Team weiter ausbaut, sich finanzieren kann und auf der anderen Seite aber auch seinen Wissensvorsprung und seinen Wettbewerbsvorteil erhalten kann.
Wie schafft man es, weiterhin neugierig und schnell zu bleiben, wenn man einen Wissensvorsprung hat? Weil man könnte ja unter Anführungsstrichen vielleicht sogar unbewusst faul werden, dass man sagt, okay, wir haben ja eh einen Vorsprung, jetzt können wir es mal langsam angehen. Aber vor allem auch, wenn man ganze Zeit ans Limit geht, das ist ja auch nicht ressourcenschonend gegenüber dem eigenen Körper und der eigenen Energie.
Auf jeden Fall. Ich denke, es ist immer, man sagt ja immer diese Achterbahn des Startup-Lebens und so ist es ein Stück weit auch. Man hat immer wieder Phasen, wo es wirklich intensiv ist, wo man wirklich viel arbeitet, viel nach vorne bringt und dann gibt es aber auch Phasen, wenn man sozusagen diesen nächsten Entwicklungsschritt dann hinter sich hat und erfolgreich abgeschlossen hat, dass man dann auch, ich würde fast sagen, automatisch wieder in so eine Erholungsphase ist das falsche Wort, aber eine Phase kommt, in der das, was man im Vorfeld dann neu geordnet hat, sich etablieren kann und man in dieser Struktur weiterarbeitet bis zu einem gewissen Punkt, wo man merkt, hey, es ist jetzt wieder Zeit, was zu verändern. Wir müssen jetzt wieder die nächste Entwicklungsstufe erreichen, wodurch man wieder so ein Hoch erreicht, das dann sehr intensiv ist. Und die zwei Kategorien und Entwicklungsschritte im Wechsel ist letzten Endes wie diese klassischen S-Kurven, die man aus der Betriebswirtschaft kennt bei der Produktentwicklung. Die durchlaufen letzten Endes auch wir und immer wenn die Kurve wieder etwas flacher wird, hat man auch Zeit, um wieder neue Ressourcen auf der eigenen Seite zu generieren und sich zu erholen und dann hat man auch wieder Energie, ausreichende Energie, um dann eben diesen nächsten Schritt wieder gehen zu können. Und ich glaube, je kleiner das Team ist und je intensiver man zusammenarbeitet, umso kürzer werden auch diese Erholungsphasen, die man braucht und die man machen möchte. Und dadurch verliert man auch nie wirklich den Schwung, den man mitgebracht hat und kann immer wieder und auch zeitgerecht in diese neuen Entwicklungsphasen übergehen, ohne dass man irgendwann mal in dieser Entspannungsphase hängen bleibt und sagt, na okay, jetzt haben wir eigentlich was ganz Cooles erreicht, jetzt machen wir erstmal mit dem weiter, was wir haben, das funktioniert ja ganz gut, weil der Anspruch natürlich immer da ist und vor allem, wenn du halt mit Kunden zusammenarbeitest, dann hast du auch ein direktes Feedback, was du anders machen musst, was du besser machen musst und deswegen denke ich, und das ist auch Aufgabe letzten Endes des Gründerteams, diesen Spirit und diesen Schwung auch immer wieder aufrecht zu erhalten, dass man eben nicht in dieser Entspannungsphase hängen bleibt und dann Gefahr läuft, dass man einen Vorsprung, den man aufgebaut hat, letztlich so ein bisschen zurücklässt, wieder, weil man eben nicht mehr in diesen neuen Schwung reingekommen ist.
Vor allem weiß man auch nicht, wie lange eure Technologie benötigt wird, oder? Also es ist ja immer wieder so die Diskussion, vielleicht Wasserstofffahrzeuge. Also da ist ja auch ein zeitlicher Druck da, oder?
Ja, in jedem Fall. Wobei, also aus meiner Perspektive raus, ist es keine Frage, wie lange oder ob wir elektrifizieren, sondern eher was zum Schluss. Also es wird faktisch so sein und es wird auch langfristig so sein, dass wir gerade im Mobilitätsbereich einen Großteil der Fahrzeuge elektrifizieren werden. Das ist auf der einen Seite eine Effizienzfrage, wenn man da beide, also wenn man jetzt ganz klassisches Verbrennerauto mit einem Elektroauto vergleicht, die Ingenieure werden das wissen, wenn man jetzt ganz plain auf einen Wirkungsgrad schaut, dann ist es niemals so gewesen, dass ein Verbrenner die bessere Technologie war. Gleiches und eigentlich noch in einem extremeren Maß gilt für den Wasserstoffansatz. Nichtsdestotrotz, und ich will es auch in dem Sinne nicht einseitig für unsere Seite beantworten oder bewerten, bin ich fest davon überzeugt, dass es zum Schluss eine Mischung aus verschiedenen Technologien geben wird. Da wird die Batterietechnologie einen ganz essentiellen Anteil dran leisten, da wird aber auch das Thema Wasserstoff einen Anteil leisten, weil ich denke, es wird immer so sein, dass man für verschiedene Anwendungen verschiedene Lösungen fahren kann und man auch in verschiedenen Anwendungen verschiedene perfekte Lösungen fahren kann. Und deswegen zum Schluss aus meiner Sicht wird es verschiedene Technologien geben, um ein Optimum der Energieversorgung im Mobilitätsbereich ganz konkret zu erreichen. Dabei wird aber definitiv das Thema Batterietechnologie einen ganz essentiellen Beitrag leisten, gerade für den Bereich private Mobilität.
Wie arbeitest du dich in solche Thematiken rein? Also du hast ja gesagt, du kommst aus der BWL-Sicht, ja, aus der BWL-Brille siehst du die Dinge. Also wie schwer ist es da, sich immer mit den neuen Technologien oder sich mit den verschiedenen Dingen und Möglichkeiten auseinanderzusetzen?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man ein gewisses Grundinteresse auch an Technologie hat, ohne jetzt immer den Anspruch zu verfolgen, dass man in den einzelnen Teilbereichen oder in der Technologie auch wirklich tiefgreifendes Know-how oder Verständnis aufbaut, wie jetzt unser Entwicklerteam oder auch wie meine Mitgründer, die einfach seit Anbeginn ihrer beruflichen Laufbahn sich mit Elektrotechnik, Software, Hardware beschäftigen. Ich denke, das kann man natürlich machen, das würde aber so viele Ressourcen beanspruchen, dass man ein Stück weit, dass ich jetzt in dem Fall meinen eigenen Fokus auch verlieren würde und dann letzten Endes mich eigentlich auf eine neue Ausbildung erstmal konzentrieren müsste. Deswegen, das Grundinteresse ist immer wichtig, dass man technologisch auch irgendwo interessiert ist und dann eine gute Balance findet zwischen dem, was man selber in seinem täglichen Bedarf auch an Wissenstiefe braucht. Wenn wir uns jetzt unterhalten oder wenn wir mit Kunden sprechen oder Investoren sprechen, dann muss man immer so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wie tief muss ich jetzt als die Person, die gerade einen Dialog führt, in dem Thema drinstehen und wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, das sind jetzt Fragen oder das ist eine Runde, in der wir uns jetzt gerade befinden, da nehmen wir noch den Manuel oder den Lukas oder jemand anderen vom Team dazu, weil der hat da das technische Know-how oder das Know-how, das nötig ist, um diese Frage auch in der entsprechenden Tiefe zu beantworten. Und da habe ich für mich auf jeden Fall einen guten Lösungsweg gefunden, dass ich sage, hey, wir sprechen immer wieder auch teamintern über den aktuellen Stand, wo die Technologie steht und ich frage dann so tief nach, wie ich erwarte, dass ich Fragen bekomme in den entsprechenden Konversationen, um die dann auch beantworten zu können auf einer Basis, die der Gegenüber versteht, weil man sich ja in der Regel in etwa auf demselben Wissensniveau auch bewegt mit den Gesprächspartnern und die aber nicht so tief reingehen, dass ich mich dafür wirklich intensiv nochmal mit dem Thema beschäftigen müsste, um dann wirklich nochmal tiefer in das Thema einsteigen zu können, weil dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, hey, das ist jetzt ein Thema, das müsst ihr auf jeden Fall mit jemandem besprechen, der da auch wirklich technologisch drinsteht und der sich das nicht erst angelernt hat. Und da dann letztlich auch immer nur eine oberflächliche Antwort geben kann.
Hast du da nie irgendwie die Sorge, ich weiß zu wenig? Weil die kann ja immer irgendwie begleitend sein oder so eine Begleiterscheinung. Vielleicht müsste ich doch auch noch mehr wissen.
Ja. Doch, also gerade am Anfang war die Sorge immer da und es war auch teilweise ein unangenehmes Gefühl, wenn man in die Gespräche reingegangen ist und dann Fragen kamen, wo man letztlich überhaupt keine Antwort drauf hatte, also nicht mal eine geschätzte. Und je länger ich das aber gemacht habe, umso mehr ist diese Sorge verloren gegangen, weil ich immer weiß, dass letztlich ein Team hinter mir steht, das diese Frage auf jeden Fall mehr als ausreichend beantworten kann. Und es auch letztlich nie ein Problem ist, in einem Gespräch zu sagen, ich weiß es nicht. Ja, das ist immer eine ehrliche und auch eine absolut valide Antwort, wenn jemand zu einer Frage sagt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beantworten. Wichtig ist nur, dann jemanden mit reinzuholen und, oder im Nachgang eben sagen zu können, hey, ich vernetze dich mit dem und dem, stell dem die Frage, der hat auf jeden Fall eine valide Antwort drauf. Und man dann auch seine eigene Glaubwürdigkeit nicht verliert, wenn man anfangen würde, sozusagen eine Antwort zu erfinden oder zu schätzen, dass man vielleicht die Antwort doch gibt, in dem Wissen, dass es eigentlich nur geraten ist. Dann immer ehrlich sein und sagen, hey, ich weiß die Antwort nicht, nehme ich aber gerne mit, ich kläre das ab. Und wenn du möchtest, kriegst du die Antwort von mir. Ansonsten vernetze ich dich auch gerne mit der richtigen Person, mit der du dich da austauschen kannst. Und das ist auch vollkommen okay. Das ist aber ein Lernprozess gewesen, den ich auch mitgenommen habe. Das war am Anfang immer relativ unangenehm, wenn man dann gesagt hat, das weiß ich jetzt nicht. Heute würde ich sagen, das fällt mir das auch nicht mehr schwer zu sagen, weiß ich nicht, prüfe ich, nehme ich mit. Antwort kommt auf jeden Fall im Nachgang.
Man stellt ja fest, dass die Werte, die in einem Unternehmen sind, ja viel von den Gründern natürlich auch vorgegeben werden. Mhm. Ist Ehrlichkeit ein Wert bei euch, bei Bewertis?
Ja, definitiv. Also A, Ehrlichkeit und B, auch eine offene Kommunikation untereinander, sowohl wenn es gut läuft und noch viel wichtiger, wenn es Themen gibt, wo es ein bisschen ruckelt oder wo auch die Meinungen mal unterschiedlich sein können, dass man das wirklich offen anspricht, sich die Meinungen auch der anderen anhört. Und es ist zum Schluss auch nicht schlimm, wenn auch nach einer Aussprache letztlich nicht jeder der gleichen Meinung ist, weil gerade in so einem komplexen Konstrukt wie einem Startup oder generell einer Unternehmung ist es letzten Endes schon immer ein sehr hoher Anspruch, dass immer alle der gleichen Meinung sein müssen. Und dafür hat man ja letzten Endes auch ein Team, das aus verschiedenen Personen besteht, um eben nicht immer die gleiche Meinung zu haben, weil dadurch bringt man auch Diversität in die Unternehmensentwicklung rein, in den Entscheidungsprozess rein und wird zum Schluss aus meiner persönlichen Sicht auch immer einen besseren Entscheidungsweg haben, als wenn eine Person oder wenn Personen, die alle die gleiche Meinung haben, immer gleich entscheiden, weil dann wirst du auch nie abwägen. Weil wenn immer klar ist, okay, alle haben die gleiche Meinung, dann gibt es letztlich nie einen Grund, mal eine andere Perspektive einzunehmen oder vielleicht einen anderen Weg zu evaluieren, weil man ist ja eh der gleichen Meinung und dann ist vorgezeichnet, wo man hingeht. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, genau diese Situation zu vermeiden, sondern immer die Möglichkeit zu haben, verschiedene Perspektiven mit einzubringen und auch die Möglichkeit zu haben, sowas offen anzusprechen, in der Sicherheit, dass das übrige Team auch immer offen ist, diese Möglichkeiten anzunehmen und man zum Schluss aber immer zu einem Konsens kommt, der für alle tragbar ist. Da müssen nicht alle der gleichen Meinung sein, aber zum Schluss ist es immer so, dass jeder die Entscheidung mittragen können soll und eben diesen Weg dann, auch wenn es vielleicht nicht seine intrinsische tiefste Überzeugung ist, aber trotzdem so weit überzeugt ist, dass er sagt, okay, in dem Fall ist nicht meine persönliche Meinung, aber ich glaube trotzdem, dass es der beste Weg ist und deswegen schlagen wir den jetzt ein und setzen das auch gemeinsam um.
Wann habt ihr zum letzten Mal untereinander gelogen? Also wann wart ihr zum letzten Mal nicht ehrlich? Weil im Endeffekt gerade, oder? Also wenn man nicht weiß, geht's weiter oder nicht, versucht man ja irgendwie die Dinge schön zu reden. Also man sagt, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Und dann ist man ja nicht radikal ehrlich, unter Anführungsstrichen. Also wann war so zum letzten Mal der Moment? Oder auch vielleicht persönlich gesehen, wann warst du zum letzten Mal auch nicht zu dir selbst ehrlich?
Ja, ich glaube, also innerhalb des Teams kann ich für mich sagen, dass ich bisher eigentlich immer ehrlich war. Natürlich oft über den Prozess, dass man sagt, okay, in der ersten Diskussionsrunde versucht man natürlich immer einen Konsens zu erreichen, wenn man aber dann merkt, der dann auch nicht zwingend immer zu 100% der eigenen Meinung entsprechen muss, was man auch fairerweise nicht in jeder Diskussionsrunde dann immer sofort kundtun muss, weil es auch oft der Diskussion nicht förderlich ist, wenn man merkt, dass man auch anders zu einer schnelleren Entscheidung kommt. Zu sich selber ist man, glaube ich, da etwas unehrlicher, oder das kann ich zumindest für mich sagen, dass ich da dann eher dazu tendiere zu sagen, hey, okay, das ist jetzt vielleicht nicht meine tiefste innere Überzeugung, aber vielleicht ist es trotzdem insgesamt der bessere Weg, auch wenn man da dann selber innerlich noch nicht zu 100% überzeugt ist und man sich das für sich selbst dann schön argumentiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das aber auch ein wichtiger Punkt, den man machen muss, weil wenn man jede Entscheidung zu sehr abwägt, dann wird man schnell in eine Situation kommen, wo man einfach vollkommen überfordert ist, weil du immer mit einem wahnsinnig hohen Unsicherheitsfaktor entscheiden wirst, also als Gründer oder auch in jeder anderen Führungsposition. Und dort immer bis zum Schluss abzuwägen, ob es denn die richtige oder nicht die richtige Entscheidung ist, das wird einen aus meiner Sicht schnell zu einem Punkt bringen, an dem man selber nicht mehr weiterkommt, weil man dann so überfordert und so überladen ist mit diesen Entscheidungsprozessen, dass man auch ein Stück weit immer optimistisch sein muss und es vor sich selbst vielleicht nicht immer 100% ehrlich rechtfertigen muss, warum die Entscheidung jetzt so getroffen ist und man am Ende abwarten muss, was diese Entscheidung für ein Ergebnis bringt. Und dann auf der anderen Seite aber offen sein muss, wenn man merkt, hey, das war vielleicht wirklich nicht die richtige Entscheidung, dann sofort darauf zu reagieren und den Prozess nochmal neu anzugehen und dann auch so ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, okay, du hattest irgendwie schon im Gefühl, dass es nicht die super richtigste Entscheidung ist, aber jetzt ist der Moment gekommen, wo wir uns nochmal ehrlich damit auseinandersetzen müssen, weil jetzt ist auch der Moment, wo wir nochmal die Weichen neu stellen müssen, weil wir gemerkt haben, dass es vielleicht nicht der richtige Weg war, den wir eingeschlagen haben, sondern uns da nochmal neu justieren müssen.
Das ist jetzt vielleicht eine etwas ungelenk formulierte Frage. Wann bist du eigentlich zum letzten Mal auf ein Problem gestoßen, also wo du nicht gewusst hast, dass das ein Problem ist und auf einmal kommt man drauf, oh, das ist ein richtig großes Problem. Also wann war zum letzten Mal so der Moment oder was war das konkret?
Da muss ich jetzt ein bisschen abwägen, was ich da aus dem Nähkästchen auch ausplaudern kann. Letzten Endes diese Woche tatsächlich. Ist praktisch gar nicht so lange her und gefühlt auch sehr regelmäßig der Fall. Letzten Endes ging es da so ein Stück weit um eine Absprache, die wir getroffen hatten innerhalb vom Team, die für uns eigentlich gesetzt war. Und es hat sich dann aber von außen eine Veränderung ergeben, die wir auch so letztlich nicht erwartet haben. Und das war ein Problem, das kam sehr plötzlich und es kam auch sehr unerwartet. Und da arbeiten wir letzten Endes jetzt gerade dran, das wieder so zurechtzubiegen, dass das auch passt und letzten Endes dann auch kein Problem mehr darstellt, sondern letztlich nur die nächste Herausforderung, die wir gerne annehmen und dann auch umsetzen.
Wie viel läuft nach Plan? Also das ist ja auch so eine große, oder? Also Pläne sind ja nur Gedanken, also es sind ja eigentlich fiktive Geschichten, ja, wo wir glauben, dass sie irgendwie eintreten. Also weil du gesagt hast, diese Veränderung, diese Flexibilität, wie viel läuft schlussendlich wirklich nach Plan? Also was passiert?
Überraschenderweise, und das ist mir auch erst klar geworden, als wir mal abgeglichen haben, was wir geplant haben und was wir erreicht haben, und da haben wir festgestellt, dass wir, jetzt mal aus dem Bauch rausgesprochen, ca. 75% von dem, was wir geplant haben, auch wirklich so umgesetzt und erreicht haben. Und das war, wenn mich vorher jemand gefragt hätte, was mein Bauchgefühl ist, wie viel von dem, was wir geplant haben, wir auch wirklich umgesetzt und erreicht haben, dann wäre ich da mit maximal 30% reingegangen als Erwartungswert. Und deswegen glaube ich, ist es auf der einen Seite extrem wichtig zu planen, egal wie unwahrscheinlich der Eintritt dieses Plans auch sein mag, weil ich glaube, es ist extrem wichtig und wenn es nur das Unterbewusstsein ist, zu wissen, auf was man hinarbeitet und was das Ziel ist. Weil nur dann hast du auch die Möglichkeit, das in der Realität umzusetzen. Weil wenn ich nichts plane, dann habe ich nie ein konkretes Vorgehen und auch nie ein konkretes Ziel, wo ich eigentlich hin möchte und bin letztlich immer ein Stück weit fremdbestimmt von dem, was auf dem Weg passiert, ohne zu wissen, wo der Weg mich hinführt. Und wenn ich aber ein Ziel definiert habe, einen Plan gemacht habe, dann weiß ich grundsätzlich, wo ich hin will. Und ob ich dieses Ziel dann wirklich auf geradem Wege und genauso wie ich es geplant habe erreiche, ist letzten Endes gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist nur, dass ich zum Schluss das Ziel erreiche, das ich auch definiert habe. Und wenn der Weg dahin ein bisschen kurvig oder steinig ist, dann ist das fair und das ist auch meistens so. Aber ich wusste trotzdem immer, wo ich hin will. Und das hilft, glaube ich, ganz intrinsisch und auch unterbewusst, ein Stück weit die Sachen so zu formen und zu entscheiden, dass man zum Schluss dort rauskommt, wo man hin wollte und man dann letzten Endes wieder entscheiden kann, wo die nächsten Schritte hingehen soll, aber immer mit einem klaren Ziel vor Augen, um eben genau zu vermeiden, dass man zum Schluss dann nicht so richtig wusste, wo man hin will, dann irgendwo steht, gar nicht weiß, wie man da hingekommen ist, sondern ganz klar definiert hat, hey, was ist mein Ziel, wie will ich dahin kommen? Und wenn ich dann in die Umsetzung reingehe, werde ich immer merken, ja, okay, das oder das klappt nicht. Aber dann kann ich immer noch umplanen, weil ich ja trotzdem weiß, was mein Ziel ist und wo ich hin will.
Wann merkst du, dass es das falsche Ziel ist?
Das ist manchmal auf dem Weg der Fall, dass man merkt, okay, entweder ich kann es so gar nicht umsetzen oder du hast dann auf dem Weg bei der Umsetzung gemerkt, hey, unsere Annahmen, die wir getroffen haben, treten so nicht ein oder waren gegebenenfalls auch falsch. Und dann merkst du eben, dass du einen anderen Weg einschlagen musst und nochmal vielleicht auch das Ziel verändern musst, was vollkommen richtig und auch vollkommen gut ist. Und ich glaube, in einem Startup immer wesentlich leichter umsetzbar als in größeren Organisationen, wo es viel mehr Wege gibt, die man erstmal beschreiten muss, um eine Veränderung wieder hervorzurufen, wenn mal was definiert wurde. Oder natürlich, wenn man zwar das Ziel erreicht hat, aber merkt, hey, das ist vielleicht ein Stück weit zu wenig gewesen oder das Ergebnis ist nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, dann merkt man immer relativ schnell, dass die Entscheidung, die man getroffen hat, nicht die 100% Lösung war und vielleicht auch gar nicht zu dem Ergebnis geführt hat. Und das ist in dem Sinne aber nicht schlimm, wenn du aus dieser Erfahrung gelernt hast. Wichtig ist nur, die Fehler nicht 2, 3, 4 Mal genauso zu wiederholen, wie du sie schon mal gemacht hast. Weil dann könnte man unterstellen, du möchtest nichts dazulernen. Und gerade in unserem Umfeld als Gründer läuft man zwangsläufig immer wieder in die Situation rein, dass man sagt, hey, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht anders entschieden, aber ich konnte es ja vorher nicht wissen, weil ich es noch nie gemacht habe, aber fürs nächste Mal weiß ich es in jedem Fall besser und kann es jetzt auch anders umsetzen.
Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wie sehr du es für dich machst und wie sehr für andere? Oder auch im Gründerteam, also wie sehr macht ihr Bewährtes für andere, also für die Gesellschaft, um einen Beitrag zu leisten und wie sehr für euch selbst, um euch selbst etwas beweisen zu können?
Ja, also das ist eine Frage, die, glaube ich, stellt sich jeder Gründer regelmäßig, weil man alleine von dem Arbeitsvolumen, das auf einen zukommt und der Komplexität der Aufgaben, die man jeden Tag bewältigen muss, immer auch ein Stück weit den Vergleich zu Freunden und Bekannten hat, die, sagen wir mal, einer Tätigkeit in einem Angestelltenverhältnis nachgehen, in der Regel sogar wesentlich besser bezahlt werden für das, was sie machen. Und man dann auch immer wieder drüber nachdenkt, was ist denn der Sinn in meinem Tun und ist das denn wirklich der Weg, den ich gehen will, weil ich vielleicht auf der anderen Seite ein viel grüneres Gras mit viel weniger Belastung und auch viel weniger Druck habe letzten Endes. Und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, diese Frage sich regelmäßig zu stellen, weil man damit auch ein Stück weit seine Motivation natürlich aufrechterhalten muss, wenn man eben feststellt oder für sich definiert, dass man es nicht für andere macht und um anderen was zu beweisen oder letztlich irgendwo ein Stück weit das nur für einen externen Faktor macht, sondern dass man sagt, hey, das ist wirklich das, was ich machen möchte und ich bin davon überzeugt, wenn man eine Sache gerne tut, dann ist man auch immer gerne bereit, mehr zu geben und auch mehr zu leisten, als es vielleicht gefordert wird. Und solange man diese Frage auch positiv beantworten kann, dass man es eben nicht für jemand anderes tut und nicht deswegen tut, weil man jemand anderem was beweisen möchte, ist man auch richtig in der Position. Wenn man feststellt, hey, eigentlich mache ich das gerade nicht mehr für mich, sondern eigentlich nur noch, warum auch immer, um jemand anderem was zu beweisen, dann sollte man sich wirklich ehrlich die Frage stellen, ist das wirklich der richtige Weg, den ich gehen möchte und den ich für mich gehen möchte? Weil wenn der einzige Antrieb ist, jemand anderem was beweisen zu wollen, glaube ich, wird man A, langfristig damit nicht sehr glücklich sein, als Mensch einfach, und wird aber zusätzlich auch zwingend weniger erfolgreich sein als jemand, der das aus innerer Überzeugung für sich selbst tut, weil er einfach einen anderen, weil er einfach eine andere Art der Motivation hat. Und deswegen ist das immer wichtig, finde ich, diese Frage regelmäßig an sich selber zu stellen und dann auch ehrlich zu beantworten.
Hat sich bei dir das schon einmal eine Antwort verändert? Also, weil es ist ja ein Veränderungsprozess im Endeffekt, oder? Also man kann ja auch feststellen, man macht es nicht extrinsisch, um es anderen zu beweisen, sondern es kann ja auch sein, extrinsisch unter Anführungsstrichen, weil man anderen etwas Gutes tun möchte, der Umwelt beispielsweise. Und das kann ja auch eine intrinsische Motivation sein. Aber andererseits kann ja auch immer wieder, ich stelle mir selbst immer wieder die Frage, natürlich. Und Wettkampf ist ja per se nichts Schlechtes, weil Wettkampf bringt uns dazu, dass wir Entscheidungen treffen, was möchte ich im Endeffekt. Aber ab und zu bei Unternehmen, die einen Beitrag leisten für die Gesellschaft, sagt man, ja, ich will der Welt etwas Gutes tun, aber es schwingt ja dann doch immer wieder auch diese Selbstbestätigung mit, oder? Also man, also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Gründer oder Gründerin da draußen gibt, die was hundertprozentig sagt, ich stelle mich der Gesellschaft unter und ich tue alles dafür, um nur der Gesellschaft zu helfen, oder? Also es ist ja immer ein wenig Selbstbestätigung dabei.
Genau, das auf jeden Fall. Und da, denke ich, ist aber auch genau die Brücke da, weil man ein Stück weit seine eigenen Werte, die man für sich definiert hat und die man vertritt, dann auch in das Gründerleben mitnimmt. Und wenn ich jetzt konkret von unserem Fall eben ausgehe und für mich selber sage, hey, mir persönlich war und ist das schon immer wichtig gewesen, dass ich Ressourcen sinnvoll und effizient nutze, dann mache ich das in unserem Startup natürlich ein Stück weit, um selbst meine Werte zu bestätigen. Aber ich mache es nicht deswegen, weil von außen jemand sagt, hey, es ist aber wichtig, dass man Ressourcen effizient und langlebig nutzt, sondern aus meiner eigenen Überzeugung und nehme diese Überzeugung dann sozusagen mit in meine unternehmerische Tätigkeit und vertrete die dort natürlich auch und nehme die letztlich dort auch mit als Motivator und habe dann aber trotzdem letztlich eine eigene oder vertrete letztlich meine eigene Überzeugung, die ich dann in die Unternehmung auch mit einbringe und kann so letzten Endes auch eine gute Brücke schlagen, ohne zu sehr von außen beeinflusst zu sein beziehungsweise von außen jemandem was beweisen zu wollen, dass ich für diese oder jene Sache eben dann eintrete, ohne dass ich da eigentlich selber dann davon überzeugt bin, sondern genau andersrum, eben die innere Überzeugung mit in die Unternehmung reinzubringen und dort auch noch proaktiver umsetzen zu können, als ich das vielleicht im Privaten dann machen könnte.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich, Niklas. Wie blickst du in die Zukunft?
Grundsätzlich positiv, weil ich denke, die Zukunft ist schon immer und das gerade durch die Medien gefördert, verkaufen sich schlechte Nachrichten immer besser als gute Nachrichten. Leider ist das so, kann ich für mich immer schwerlich nur nachvollziehen. Nichtsdestotrotz bin ich aber der Meinung, wenn man vorsichtig abwägt und auch ein Stück weit sich anschaut, wie wir uns als Gesellschaft und man kann es auch global betrachten, die Welt entwickelt hat, bin ich der Meinung, dass wir uns immer nach vorne und auch positiv nach vorne entwickelt haben. Immer ganz klar mit Schattenseiten und einzelnen Teilbereichen, die sich über bestimmte Zeiträume nicht positiv, sondern ganz im Gegenteil auch sehr negativ entwickelt haben. Aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, glaube ich, haben wir uns immer positiv nach vorne entwickelt und ich bin auch davon überzeugt, egal wie die Zeichen der Zeit auch jetzt und am heutigen Tage sein mögen, dass wir insgesamt immer noch auf dem richtigen Weg sind und deswegen schaue ich da positiv in die Zukunft und freue mich definitiv auf das, was kommt und versuche natürlich auch meinen Beitrag zu leisten, um das, die positive Weiterentwicklung aufrechtzuerhalten.
Wir hätten uns ja eigentlich beim Ski Innovation Event kennengelernt, bei der AXA Melitzum, und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das eine nette Abschlussfrage oder eine der letzten Fragen an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, am ganzen Skigebiet bei Ski Innovation Flyer zu verteilen, Poster aufzuhängen etc., was sollte auf diesem Flyer oder auf diesem Poster stehen? Was sollten die Menschen lesen?
In einem Satz gesagt nur oder darf es ausführlicher sein?
Es darf ein Satz sein, der dann ausführlich erklärt und erläutert wird.
Okay. Dann würde ich da gerne draufschreiben, genieße den Moment und mache das Beste daraus, weil ich denke, dass man viel zu selten auch wirklich innehält und auf der einen Seite sich klar macht, was man oft schon erreicht hat, was man selber auch immer nur schwerlich sehen. Also ich würde sagen, also ich tendiere dazu, immer sehr neutral und sehr objektiv auf Erfolge zu blicken und ich auch da oft mich selber ertappe, viel zu selten innezuhalten und mal das auch zu genießen, was man erreicht hat und durchaus das Recht hat, innezuhalten und diesen Moment zu genießen, weil das letzten Endes das ist, was einem auch Motivation gibt und der Moment, den man da erlebt, das erreicht, auch wesentlich greifbarer und intensiver macht. Und das, denke ich, ist eine Eigenschaft, die wir manchmal in der Gesellschaft durch diese Schnelllebigkeit ein bisschen missen lassen. Und deswegen wäre das mein Wunsch oder das, was man auf das Plakat und ich glaube auch passend zur Veranstaltung gerne mitgeben kann allen Besuchern, dass sie den Moment sehr gerne genießen können und immer das Beste daraus machen. Weil das muss immer der Anspruch sein, dass man das Beste aus dem rausholt, was man hat. Und ich denke, dann trägt man immer positiv zu dem bei, was auch insgesamt das Zielbild ist.
Definitiv. Also das gleicht schon fast einer Mentalhygiene, wo man einfach sagt, okay, in jeder Herausforderung gar nicht lange nachdenken, was ist die Lösung. Und wenn man das integriert, dann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, darüber nachzudenken, wie schlecht das Leid ist, wie groß die Herausforderung ist, wie schlimm doch die ganzen Gedanken sind etc. Also wenn man halt direkt immer dieses lösungsorientierte Denken sucht, das ist extrem befreiend. Und es ist eigentlich total simpel und banal, aber genau da gelingt es auch dann, den Moment zu genießen, weil ich glaube, dass negative Emotionen hochkommen und entstehen, als Warnsignal für das, was man tun müsste und tun könnte. Also ich glaube, dass negative Emotionen dann eher als Warnsignal wahrgenommen werden können. Und ich habe noch eine Frage an dich, Niklas. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Ja, insgesamt hat es mich sehr gefreut, dass ich da sein durfte. Ich habe auch das Event Innovation extrem genossen, war wirklich eine tolle Erfahrung wieder und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir im Nachgang jetzt heute noch miteinander sprechen konnten und wünsche allen Zuhörern, wie gerade schon angesprochen, genießt den Moment, lobt euch ruhig auch für das, was ihr selber erreicht habt und dann könnt ihr auch neuen Mut, neue Kraft und Energie und Motivation vor allem aus dem rausschöpfen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Und das würde ich mir wünschen, dass ihr mitnehmen könnt und damit einen positiven Tag verbringt.
Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank für deine wunderbaren Abschlussworte. Dir weiterhin alles Gute. Euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Niklas, für deine wertvolle Zeit und deinen wertvollen Inhalt. Dankeschön.
Vielen Dank, Robert.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.